Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir wollen hören und sehen, was Gott tut. Dafür hat Markus uns sein Evangelium geschrieben. Und da würde ich gerne weitermachen im Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Falls ihr nachlesen möchtet, Markus 2, 1 bis 12. Ich lese nach der Zürcher Bibel. Und von Jesus ist die Rede. Und als er nach einigen Tagen wieder nach Kapharnaum ging, wurde bekannt, dass er in einem Haus sei. Und viele versammelten sich, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er sagte ihnen das Wort. Da kommen einige, die einen Gelähmten zu ihm bringen. Vier von ihnen trugen ihn, und weil sie ihn wegen des Gedränges nicht bis zu ihm hinbringen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, rissen es auf und ließen die Bahre, auf der der Gelähmte lag, hinab. Und als Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten: Kind, dir sind die Sünden vergeben. Es saßen dort aber einige Schriftgelehrte, die dachten bei sich: Was redet der so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und sogleich erkennt Jesus in seinem Geist, dass sie solche Gedanken hegen, und spricht zu ihnen: Warum hegt ihr solche Gedanken? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Bahre und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und der stand auf, nahm sogleich die Bahre und ging vor aller Augen hinaus, und alle waren fassungslos und priesen Gott und sagten: Nie haben wir solches gesehen. Liebe Gemeinde, erstmal zwei ganz praktische Tipps aus diesem Abschnitt. Der erste für die, die mobil sind, die ein Auto haben. Hat ja nicht jeder. Und dann sollten wir andere vielleicht abholen und mitnehmen zum Gottesdienst, zum Kreuzkirchencafé, habe ich auch gemacht. Ist manchmal lästig, muss einen weiten Umweg fahren, dann muss ich auch noch warten, bis die liebe Schwester fertig ist. Dann steigt sie ein in mein neues gelbes Auto, sie ist drin, ihr Stock steht aber noch auf der Erde. Sie haut die Tür zu, mit Karacho, mir bleibt fast das Herz stehen. Sie erschreckt sich auch ziemlich, entschuldigt sich vielmals. Dann ist sie endlich drin, samt ihrem Stock. Wir fahren zur Gemeinde, natürlich zu spät, und wie werde ich begrüßt? Ach, Roland, bist du auch schon da? Wir fangen aber 10 Minuten früher an, ne? Ja, danke schön. Und ich denke: Boah, liebe Schwester, nächstes Mal kannst du sehen, wie du zur Gemeinde kommst, ne? Und so sollen wir nicht denken, liebe Schwestern und Brüder. So sollen wir nicht denken. Haben die vier auch nicht gemacht, die da den Gelähmten zu Jesus gebracht haben. Beim nächsten Mal habe ich die Schwester auch wieder gefahren, und sie war pünktlich und der Stock war rechtzeitig drin. Kam mir so in den Sinn. Bei den Vieren, die den Immobilen zu Jesus gebracht haben. Zweitens, da wird ja gerade ein Haus demoliert, ne? Also ich weiß ja nicht, wie wir so damit umgehen würden. Jetzt gut, sind andere Häuser als unsere. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, wie das bei unseren Dächern wäre. Das sind so Flachdächer aus Fachwerk, ne? So, da ist mal schnell ein Loch reingebuddelt und das ist nachher auch schnell wieder repariert. Ist nicht so schlimm. Aber will man das? Und da ist ja Simon Petrus in dem Haus, der ist ja auch Miteigentümer. Mindestens ist er Miteigentümer, ihr erinnert euch vielleicht. Und wir hören nicht, dass der irgendwas sagt, ne? Der scheint das so ganz locker hinzunehmen, ganz gelassen. Und das sollte uns auch ein Vorbild sein. Jesus ist wichtiger als ein Dachschaden oder ein anderer Sachschaden. Ob nun Auto oder Haus oder was sonst. Stell deine Sachen Jesus zur Verfügung. Lass Leute an deinem Besitz teilhaben, die das eben nicht so haben wie du. Das ist das Beste. Und was ist dagegen schon ein Kratzer im Lack oder ein Möbel, das vielleicht Schaden nimmt? Das waren die zwei praktischen Vorbemerkungen, die mir in den Sinn kamen. Und nun wieder nach Kapernaum. Jesus ist wieder da und er ist zu Hause. Mein Haus ist dein Haus, hat Simon irgendwann bestimmt mal zu Jesus gesagt und hat er auch so gemeint. Und seine Schwiegermutter hat das auch so gemeint. Und Jesus ist im Haus, zu Hause. Und was passiert da? Fürs Erste passiert, dass Jesus da predigen kann. Das konnte er ja vor einiger Zeit nicht mehr, ihr erinnert euch. Er kam ja nicht mehr zu Wort, er hat sich rar gemacht, er ist weg. Jetzt ist er wieder da in Kapernaum und wieder strömen die Menschen zu ihm. Und diesmal ist es nicht so, dass er vor lauter Bitten und Flehen um Heilung und Gesundheit nicht zu Wort käme. Jetzt ist er wieder da in Kapernaum und anscheinend ist man bereit, wieder ihn zu hören. Jesus zu hören, was er zu sagen hat, anstatt immer nur zu erwarten, dass Jesus hört, ne? Dass er unsere Sorgen und Nöte anhört. Nein, er sagt ihnen das Wort, heißt es hier. Na und was wird er ihnen gesagt haben? Das Evangelium vom Reich Gottes, das nahe ist, dem man sich nähern muss in Umkehr. Und sie hören zu. Ist ja fast so, als wenn es gut gewesen wäre, dass Jesus mal weg war, dass er abwesend war, dass er so das seelische Klima in Kapernaum sich da gereinigt hat, dass sie dort in Kapernaum aus ihrer Ich-Verkrampfung so ein bisschen gelockert sind. Und dass sie die Ohren aufhaben. Und auch das, liebe Schwestern und Brüder, wollen wir uns mal ganz persönlich gesagt sein lassen. Jesus kann sich auch entziehen. Ja, Jesus ist immer für uns da, wenn wir ihn brauchen. Aber er kann sich auch entziehen. Wir können nicht über ihn verfügen, liebe Schwestern und Brüder. Wir können Jesus nicht zitieren, so wie wir wollen. Ja, so Jesus, ich brauche mal, Jesus, mach mal, Jesus hier, Jesus da. Schon gar nicht, wenn es immer nur um das geht, was wir wollen und wir gar nicht bereit sind, mal auf das zu hören, was Jesus will. Wenn wir ihn gar nicht wollen. Könnte ja sein, dass manche Situation auch daher rührt, in unserem Leben, im Gemeindeleben. Wir wissen ja ganz genau, was wir wollen und was Jesus für uns tun soll, aber nur mal ein bisschen, ne? Nur was Jesus will, das wollen wir nicht hören. Und dann wundern wir uns, wenn Jesus sich nicht vor unseren Karren spannen lässt. Aber eines Tages kehrt zurück nach Kapernaum, kehrt auch zurück zu uns und unseren Gemeinden, wenn unsere Pläne vielleicht auch in vielem gescheitert sind und wir wieder bereit sind, wirklich ihn zu hören. Wenn wir auch wieder für ihn da sind und dann Jesus auch für uns da ist, mehr als wir uns vorstellen können. Diesmal jedenfalls bringen sie nur einen einzigen Kranken zu ihm. Beim letzten Mal waren es ja unerdenklich viele, jetzt kommt nur einer. Damals in Kapernaum, einer wird gebracht, eben dieser Gelähmte, der natürlich Freunde braucht, die ihn hinbringen, hat er auch. Sie helfen ihm und sie sind erfinderisch. Sie wollen ihn zu Jesus bringen und wie gesagt, sie decken das Dach ab und bringen ihn zu Jesus. Und Jesus reagiert auch ganz positiv. Keine Schelte, was macht ihr denn da? Das müsst ihr aber bezahlen oder so, ne? Sondern Jesus sieht ihren Glauben. Und was sagt Jesus? Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Ob er jetzt gleich ans Dach gedacht hat? Wahrscheinlich hat er aber ein langes Gesicht gemacht, der Gelähmte. Dafür war er jetzt nicht gekommen. Und die, die ihm da geholfen haben, haben sich wahrscheinlich auch gewundert. Erwartet haben sie doch wohl sicher ein Wort der Heilung. Und stattdessen sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Er gibt dem Kranken etwas, was der gar nicht erbeten hat und wahrscheinlich auch nicht erwartet hat. Und das tut Jesus, liebe Schwestern und Brüder, auch bis heute immer wieder. Er bietet uns mit der Vergebung der Sündenschuld etwas an, was uns gar nicht so nötig oder nur halb so wichtig erscheint, verglichen mit all den anderen Sachen, die uns doch viel wichtiger vorkommen. Wichtig ist vieles. Ja, und wir müssen uns als Christen und als Kirchen auch einsetzen für Gerechtigkeit, für Menschen in Not, für Freiheit und Frieden. Das alles können andere aber auch tun und tun es auch. Aber wer soll denn der Welt das Wichtigste sagen und zeigen, wenn nicht wir, dass die zentrale biblische Botschaft lautet, Jesus will uns die Sünden vergeben. Weil unsere Trennung von Gott die Wurzel allen Übels in der Welt ist und deswegen die Vergebung aus der Perspektive Gottes das ist, was uns die Zukunft eröffnet und deswegen die Vergebung der Sünden das Erste und Wichtigste ist, was zu geschehen hat. Das Neue, das mit dem Kommen des Reiches Gottes angesagt ist, setzt eben hier an. Nicht an äußerlichem Tun, sondern im Kern, an der Wurzel unseres Lebens. Eben mit der Vergebung der Sünden. Alles andere ist nur an der Oberfläche manipulierendes Erneuern, mal so ein Anstrich. Aber die Vergebung der Sünden ist die wirkliche Wende in unserem Leben und für diese Welt. An der Wurzel allen Übels eine Erneuerung. Und darum ist Vergebung der Sünden wichtiger und dringlicher als Erfolg oder Gesundheit. Und darum sagt Jesus dem Gelähmten nicht einfach, sei gesund, steh auf. Sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Was redet dieser so? Fragen sich einige der Schriftgelehrten. Und sie sind ehrlich entsetzt. Blasphemie schreit es in ihnen. Wer kann denn Sünden vergeben außer Gott allein?
Voll korrekt.
Weil was ist denn das Vergebung? Was ist denn Vergebung, wenn nicht die Tat, durch die ein dunkles Stück Vergangenheit oder mehrere oder alle annulliert wird, ungeschehen gemacht wird, durchgestrichen? Und wer könnte das denn tun, außer Gott allein? Wir können unser Leben nicht mehr in andere Bahnen lenken. Was wir gemacht haben, ist geschehen, irreversibel. Manchmal, ich spiele ja manchmal auch so am Computer, so, und dann habe ich irgendwie keine guten Entscheidungen getroffen und ist ja nicht schlimm. Dann gehe ich auf den Spielstand zurück, wo es noch besser lief und dann fange ich nochmal neu an. Ne? Manchmal denke ich, wäre im Leben auch schön, ne? Wenn man das könnte. Man geht so auf den Tag zurück, wo man eine falsche Entscheidung getroffen hat, trifft eine bessere und das Leben läuft anders. Geht aber nicht, wissen wir alle. Ne? Geht nicht. Was war, ist irreversibel. So etwas kann nur Gott in unserem Leben tun. Das, was wir in der Vergangenheit verbockt haben, ungeschehen machen, das kann nur Gott, die Sünden vergeben. Und da haben die Schriftgelehrten hundertprozentig recht. Und jetzt steht da dieser Jesus mit eben diesem Anspruch. Hier und heute sagt er diesem Menschen, seine Sünden seien ihm vergeben. Was sie wohl gedacht haben. Mir kommt da immer ein Ausspruch in den Sinn, den ich immer wieder mal sage zu solchen Gelegenheiten. Und ich habe mal recherchiert, wo ich diesen Spruch eigentlich her habe und habe es auch gefunden. Es gibt da so ein älteres Büchlein eines Schweizers, Robert Mechler. Und im Kern sagt er in seinem Buch nämlich genau das, was ich dann auch immer sage. Also er sagt, dieses Selbstbewusstsein Jesu, ne, der steht da und sagt sowas. Dieses Selbstbewusstsein von Jesus, wie das in seinen Worten greifbar wird, das ist so ungeheuerlich, dass eigentlich nur zwei Schlussfolgerungen möglich sind. Die eine ist, entweder dieser Mann ist verrückt oder er ist wirklich Gottes Sohn. Ja, dazwischen gibt's nichts. Und ihn als menschliches Vorbild zu sehen, das ist viel zu kurz gefasst. Und das geht auch gar nicht, weil wenn er nur ein idealer Mensch wäre, dann müsste uns dieser Anspruch doch auch unerträglich sein. Wie kann ein Mensch sich so hinstellen und uns solche Worte sagen? Das würden wir auch als abstoßend empfinden. Was für ein Eingebildeter, was denkt er sich? Also es bleibt eigentlich nur diese Alternative, entweder verrückt oder wirklich Gottes Sohn. Naja, und der Autor dieses Buches ist natürlich auch der Meinung, dass Jesus Gottes Sohn ist, weil ein Verrückter könne nicht so verkündigen, wie Jesus verkündigt hat und eine Wirkung haben, wie Jesus hat. Also er plädiert sehr dafür, dass gerade weil Jesus so auftritt, er Gottes Sohn ist. Und so ein bisschen geht es nun den Schriftgelehrten so. Ne? Denen fehlt natürlich die zeitliche Distanz, die wissen nicht, was da noch kommt. Die sind erstmal völlig perplex, können Jesus nicht beurteilen. Wir können Jesus übrigens auch nicht beurteilen. Ne? Also wir sollten Jesus nicht auf die psychologische Couch legen. Aber ich fand diesen Gedanken trotzdem ganz gut. Er macht etwas deutlich. Und macht deutlich, wie die Schriftgelehrten sich hier fühlen müssen im Gegenüber von Jesus. Wir sind ehrlich entsetzt und bestürzt darüber, dass hier sich ein Mensch hinstellt und die göttliche Vollmacht sich der Sündenvergebung anmaßt. Das geht über ihr Fassungsvermögen. Das ist schlichtweg undenkbar für sie. Wie die Schriftgelehrten damals dachten in Sachen Sündenvergebung, dazu habe ich eine Geschichte gefunden, die ich euch auch erzählen will. Die geht so. Als Rabbi Johanan ben Zakkai erkrankt war, gingen seine Schüler zu ihm, um ihn zu besuchen. Als er sie sah, fing er an zu weinen. Seine Schüler sprachen zu ihm: Leuchte Israels, rechte Säule, starker Hammer, warum weinst du? Er antwortete ihnen: Wenn man mich vor einen König von Fleisch und Blut führte, der heute hier und morgen im Grab ist, so wäre sein Zorn, falls er mir zürnte, kein ewiger Zorn. Und falls er mich fesselte, wäre seine Fessel keine ewige Fessel. Und falls er mich tötete, wäre sein Töten kein ewiges Töten. Auch könnte ich ihn mit Worten versöhnen und mit Geld bestechen, und trotzdem würde ich weinen. Und jetzt führt man mich vor den König der Könige, den Heiligen, gepriesen sei er, der in alle Ewigkeiten lebt und besteht. Falls er mir zürnt, ist sein Zorn ein ewiger Zorn. Falls er mich fesselt, ist seine Fessel eine ewige Fessel. Und falls er mich tötet, ist sein Töten ewiges Töten. Auch kann ich ihn nicht mit Worten versöhnen, noch mit Geld bestechen. Und nicht bloß dies, es sind vor mir zwei Wege. Der eine ist der zum himmlischen Paradies und der andere ist der zur ewigen Verdammnis. Und ich weiß nicht, welchen man mich führen wird. Sollte ich da nicht weinen? Das muss man sich vorstellen. Ein frommer Jude, sein ganzes Leben darauf geachtet, die Gebote zu halten, und das hat er wahrscheinlich wirklich gut geschafft. Einer, von dem man denken müsste, er ist Gott so nah wie kaum ein anderer. Und hat im Wichtigsten keine Gewissheit. Er weiß nicht, ob Gott ihn annimmt oder nicht. Er weiß nicht, ob ihm seine Sünden vergeben sind oder nicht. Ich weiß es nicht, sagt er, welchen Weg man mich führen wird. Man kann es nämlich nicht wissen, würden jetzt die Schriftgelehrten sagen. Man kann es nicht wissen, ob Gott die Sünden vergeben wird oder nicht. Und wer das behauptet, wer das einem Menschen so zusagt, wie Jesus das gerade tut, der lästert Gott, sagen die Schriftgelehrten. Und also hören wir hier zum ersten Mal im Evangelium und schon so früh den Ausruf: Er lästert, er ist ein Lästerer, Jesus, Dieser Ausruf, den der hohe Priester im Prozess gegen Jesus ja wiederholen wird. Als Jesus die Frage, ob er Gottes Sohn ist, mit Ja beantwortet, statt mit Nein. Da ruft der hohe Priester genauso. Er hat gelästert und zerreißt sich sein Gewand. Und alle Wunder, die Jesus tut, und auch das, dass Jesus hier den Gelähmten schließlich doch gesund macht, was ja zeigen soll, dass sein Reden echt ist. Ne? Klar, ob dem jetzt die Sünden vergeben sind oder nicht, das können wir nicht überprüfen. Aber dass Jesus Wort bewirkt, was es sagt, indem er eben diesen Gelähmten gesund macht, das sollten Sie doch eigentlich sehen und begreifen. Dass wie Jesus redet, es geschieht, was eben auch nur Gott kann. Gott spricht und es geschieht. Jesus redet und es geschieht. Aber den Schriftgelehrten geht kein Licht auf. Sie sind in ihrem Denken so gefangen, da kommen sie nicht raus. Sie denken im engen Zusammenhang von Schuld und Krankheit. Und eigentlich müssten sie das schon begreifen. Wenn dieser Mann jetzt gesund wird, dann sind ihm seine Sünden vergeben. Wir haben ja auch immer gesagt, wer krank ist, hat Sünde und wenn Sünde vergeben wird, wird man gesund und so. So denken wir als Christen nicht. Dürfen wir nicht. Aber Sie könnten es erahnen, dass Jesus recht hat, aber es nützt Jesus nicht. Sie begreifen es nicht, Sie wollen es, können es nicht sehen. Aber Jesus macht auch keinen Rückzieher in dieser Sache. Jesus steht das durch. Jesus steht das durch, dass er Menschen auf Erden Sünden vergibt und dass das gilt, auch wenn ihn das das Leben kostet. Denn es geht ja schon los, dass sie ihm nach dem Leben trachten. Aber so wichtig, so entscheidend ist für Jesus die Vergebung unserer Sünden, dass er das auf sich nahm, gerade dafür gekreuzigt zu werden. Mag schon sein, dass wir andere Dinge für wichtiger halten. Wir mögen vielleicht darüber diskutieren, was überhaupt Sünde sei. Vor diesem radikalen Einsatz Jesu für uns, vor dieser Tatsache, dass einer sich gerade für die Vergebung unserer Sünden hat ans Kreuz schlagen lassen, müssen wir schon still werden, denke ich. Mag sein, für uns ist Sünde und ihre Vergebung nicht die Hauptsache. Für Jesus, der sich dafür hat kreuzigen lassen, ist es die Hauptsache. Und es könnte schon sein, liebe Schwestern und Brüder, dass wir einmal gerne alles hergeben werden, was uns so groß und wichtig war, nur um aus dem Mund von Jesus genau diese 5 Worte zu hören. Deine Sünden sind dir vergeben. Amen.